Jesus Christus, er ist unser Mittler. Er vermittelt zwischen dem gerechten und heiligen Gott und uns sündigen Menschen. In den letzten Predigten entlang dem kleinen Katechismus haben wir gelernt, wie Jesus das Mittleramt in dreifacher Weise ausfüllt, als Prophet, als Priester und auch als König. Doch damit Christus unser Retter, unser Erlöser werden konnte und uns mit Gott versöhnt, war eine besondere Voraussetzung nötig, die Christus eingehen musste. Er musste sich erniedrigen. Das Mittleramt unseres Retters verlangte die Erniedrigung unseres Erlösers. Die Bibel bezeugt es in vielfacher Weise. Am deutlichsten fasst es aber Paulus in Philipper 2, die Verse 5 bis 8 zusammen. Philipper 2, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Christus war bereit, die sichtbare Herrlichkeit, die er seit Ewigkeit als Sohn Gottes hatte, für eine Weile zu verhüllen und in die Niedrigkeit dieser gefallenen Welt zu kommen und die Stellung der Kinder Adams einzunehmen. Er musste die Gestalt des sündigen Fleisches annehmen, um die Sünder zu erlösen. Doch was bedeutet eigentlich, dass Christus sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm? Was ist damit gemeint? Der kleine Katechismus stellt die Frage Nummer 28 so, in unserer Bekenntnisgrundlage auf der Seite 123. Die 28. Frage vom kleinen Katechismus. Worin bestand Christi Erniedrigung? Und die Antwort: Christi Erniedrigung bestand darin, dass er als Mensch in Niedrigkeit geboren und unter das Gesetz getan wurde, dass er das Elend dieses Lebens, den Zorn Gottes und den verfluchten Kreuzestod auf sich nahm und dass er begraben wurde und eine Zeit lang unter der Gewalt des Todes blieb. Wir können die Teile der Erniedrigung Christi in drei Punkte zusammenfassen. Erstens, Christi Erniedrigung in der Geburt als Mensch. Wir hatten gelesen in Philipper 2, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Der ewige, heilige, herrliche, unbegrenzte Gott, er wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Dieser Kontrast ist absolut enorm. Und wir haben schon eingehender betrachtet und uns mit der Menschwerdung Christi beschäftigt, warum das notwendig war, was das bedeutete. Doch das müssen wir verstehen. Dies war der erste große Schritt der Erniedrigung Christi. Gott wurde Mensch. Er trat aus dem Himmel und der ewigen Herrlichkeit hinab in diese Welt, in diese Zeit. Doch Christus tat es freiwillig. Siehe, ich komme, zitiert ihn der Hebräerbrief. Er wurde freiwillig und bereitwillig Mensch. Der große Gott nimmt die menschliche Natur an. Das ist Erniedrigung. Und damit ordnet sich Gott der Sohn auch im Gehorsam unter Gott den Vater. Denn er wird Mensch, um das Gebot des Vaters zu erfüllen, Menschen zu retten. Wir wissen von der Dreieinigkeitslehre, dass er gleicher Macht und gleicher Herrlichkeit und gleicher Ewigkeit ist. Aber hier, als er Mensch wird, ordnet er sich als Sohn auch dem Vater unter, um sein Gebot zu erfüllen. Immer wieder spricht er davon, dass er ein Gebot vom Vater empfangen hat. Er hielt die himmlische Herrlichkeit und die ungetrübte Freude und die makellose Reinheit und Heiligkeit in unaufhörlicher Anbetung seiner Pracht. Er hielt das alles nicht fest wie eine Beute, sondern er willigte ein, freiwillig Mensch zu werden, aus dem Licht in die Finsternis dieser gefallenen Erde zu treten. Doch er wurde nicht Mensch wie Adam am sechsten Tag der Schöpfung, den Gott bereitete aus Erde, sondern zu der Erniedrigung der Menschwerdung Gottes kommt hinzu, dass er von einer Sünderin geboren wird. Maria war eine Sünderin. Anders als die römische Kirche versucht, sie als fleckenlos und makellos darzustellen. Es gehörte zu der Erniedrigung Christi, dass er von einer Sünderin geboren wurde. Er wurde gebildet vom Heiligen Geist im Leib Marias, aber auch aus dem Leib der Maria. Und er wurde Mensch, nicht in Manneskraft, sondern er kam als kleines Baby zur Welt, hilflos, schwach, abhängig. Er, der den Himmel der Himmel als Gott, den der Himmel der Himmel als Gott nicht fassen kann, war als Mensch für die gewöhnliche Anzahl von Monaten im Mutterleib einer Frau eingeschlossen, die er selbst gemacht hat. Und darüber hinaus wurde er in niedrige und unwürdige Verhältnisse hineingeboren. Er kam nicht in einem Palast zur Welt, noch einem festen Haus, sondern in einem Stall neben Tieren. Er wurde nicht eingekleidet in Seide und kostbaren Gewändern, sondern in Windeln gewickelt, was damals bedeutete, in Stoffstreifen eingebunden. Er ruhte nicht in einer Wiege oder in einem Bett, sondern er lag in einem Futtertrog. Jesus kam in größerer Armut und Bedürftigkeit zur Welt als die meisten Nachkommen Adams. Und die Bibel beschreibt es uns detailliert, um uns zu lehren, wie sehr sich Christus erniedrigte für uns. Es geht nicht um romantische Geschichten für eine Weihnachtsanspiel. Es lehrt uns, wie tief Gott sich erniedrigte in Christus. Der ewige Gott machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Und zweitens, Christi Erniedrigung im Leben. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, schreibt Paulus. Er wurde gehorsam. Nicht nur dem Ratschluss und Gebot des Vaters gegenüber, Sünder zu retten, wie es in dem Bund der Erlösung beschlossen war, sondern er wurde auch dadurch gehorsam, dass Jesus als Mensch unter das Gesetz gestellt wurde. Er, der Herr und Gebieter über alles, er, der selbst der Gesetzgeber ist, er erniedrigt sich unter das Gesetz. Und das gehört notwendig zu seiner Rolle als Mittler und Stellvertreter. Der Mensch hatte in Rebellion das Gesetz verweigert und Jesus stellt sich freiwillig unter das Gesetz. Jesus unterwarf sich dem zeremoniellen Gesetz. Er wurde beschnitten am achten Tag. Er gehorchte den jüdischen Opfervorschriften. Er verfolgte die jüdischen Feste. Jesus erfüllte das zeremonielle Gesetz vollkommen. Und er unterzog sich allem, was vorgeschrieben war. Und er unterwarf sich auch dem zivilen Gesetz. Er zahlte die Steuern und Abgaben. Und er unterwarf sich dem moralischen Gesetz, sowohl indem er alles, was das Gesetz forderte, vollkommen erfüllte, als auch dadurch, dass er freiwillig die Strafe und Verurteilung duldete, die für den Fall der Übertretung eines Gesetzes dem Menschen verhängt war. an dessen Stelle Jesus getreten ist. Jesus erfüllt das Gesetz vollkommen. Angefangen damit, dass er schon als Kind seinen Eltern gehorchte. Er erfüllte alle Gerechtigkeit. Thomas Goodwin, der Puritaner, er erklärt, Christus war geboren unter dem Moralgesetz als Geschöpf und Sohn Adams und unter dem Zeremonialgesetz als Sohn Abrahams. Das Gesetz war für Christus wie einst für Adam ein Bund der Werke, das vollständigen Gehorsam von ihm verlangte, um Leben zu verdienen. Er musste das Gesetz vollkommen erfüllen. Für ihn gab es keinen anderen Weg. Gleichzeitig erfüllte Christus das mosaische Gesetz, das den Juden auferlegt war, und er verfolgte das Moralgesetz als Maßstab der Pflicht. Er war freiwillig und stellvertretend dem Gesetz gehorsam, dem gesamten Gesetz, das ihm auferlegt war, obwohl es eine Erniedrigung war für Christus. Beugte er sich unter das Gesetz für uns Menschen. Doch neben dem Gesetz in einer gefallenen Welt erniedrigte sich Christus auch noch unter das Elend dieses Lebens, wie es im Katechismus heißt. Dazu gehört seine Armut. Er hatte nicht mal einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, sagt er an einer Stelle seinen Nachfolgern. Er lebte in Armut. Und lebte von den Spenden und Gaben anderer, obwohl ihm doch als Gott Himmel und Erde und alles, was sie erfüllt, gehört. Ihm gehört das Vieh auf 1000 Bergen. Alles, alles gehört ihm. Und er wird Mensch und lebt von den Gaben anderer. Thomas Boston, er schreibt, als er geboren wurde, wurde er im Haus eines anderen geboren. Als er predigte, predigte er im Schiff eines anderen. Als er betete, betete er im Garten eines anderen. Als er nach Jerusalem ritt, ritt er auf dem Esel eines anderen. Und als er begraben wurde, wurde er im Grab eines anderen begraben. Er hatte nichts, was ihm eigen war, außer seinem Kreuz. Er wuchs auf in einer Gegend mit schlechtem Ruf. Nazareth. Was kann Gutes kommen aus Nazareth? Er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er erlebte die Folgen der Gefallenheit dieses Lebens. All das, was dieses Leben elend macht, Christus hat es erlebt. Er wurde müde. Er wurde schwach. Er hatte Hunger und wurde durstig. Er kannte all die natürlichen, elenden Nöte und Bedürfnisse dieses Lebens. Stellt euch das mal vor. Gott, der an nichts Mangel hat, er wird Mensch und erlebt Bedürftigkeit. Doch nicht nur körperliches Elend, auch seelische Schmerzen kannte er. Die Bibel beschreibt, dass Jesus sehr bestürzt und geängstigt war. Und er sagte, meine Seele ist sehr betrübt. Bis zum Tod. Er erniedrigte sich sogar so weit, dass seine Seele Schmerzen litt. Er war enttäuscht. Viele, die ihm eine Zeit lang folgten, sie wandten sich ab von ihm. Oh, seine Predigten gefielen ihnen nicht so gut. Oder sein Auftreten war nicht revolutionär genug. Und sie wandten sich von ihm ab. Dem Gott und Herrscher aller, der Mensch geworden ist. Und da gibt es Menschen, die folgen ihm für eine Weile und irgendwann sagen sie, wir haben genug von dir, du genügst uns nicht. Jesus litt unter dem Unverständnis und den Streitigkeiten seiner eigenen Jünger, selbst die ihm treu nachfolgten. Und er seufzt über sie, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann? Soll ich euch ertragen? Selbst die Treuesten unter ihnen bereiteten ihm Schmerzen. Und als wäre das nicht genug, ist Christus auch den Versuchungen des Teufels ausgesetzt als Mensch. Der Sohn Gottes, der Mensch wurde, wird von Satan versucht, eigenmächtig seine göttliche Herrlichkeit wieder hervorleuchten zu lassen. Der Satan suchte Jesus zur Sünde zu versuchen. Die Bibel bezeugt, er wurde in allem versucht. In allem. jedoch ohne Sünde. Allen Versuchungen widerstand er. Und der Teufel selbst, er versuchte Christus in allem. Außerdem war Jesus dem kontinuierlichen Hass der Menschen preisgegeben. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde angefeindet, falsche Vorwürfe und Verleumdungen wurden über ihn verbreitet. Er wurde von den Sündern verachtet, dessen Schöpfer und Herr er ist. Was für eine Erniedrigung, gottlose Gesetzesbrecher, die den Tod verdient haben. Sie rotten sich zusammen, um Christus, der sich für Menschen erniedrigt hat, zu widerstehen. Schon als Baby musste er fliehen vor dem mörderischen Herodes, mehrfach einer wütenden Meute entgehen, die ihn in den Tod stürzen oder steinigen wollte. Was für eine Erniedrigung! Jesus wurde für wahnsinnig erklärt, er wurde Weinsäufer und Fresser genannt, als Freund der Zöllner und Sünder verspottet, ja sogar als Beelzebul, einem Diener des Teufels beschimpft. Christus erniedrigt sich sein gesamtes Leben lang und war dennoch jeden einzelnen Moment gehorsam dem gesamten Gesetz Gottes. Er hat dennoch völlige Gerechtigkeit erfüllt. Unter den widrigsten Umständen. Adam ist gefallen im Paradies. Christus war gehorsam unter den schlimmsten und niedrigsten Umständen. Und drittens, Christi Erniedrigung im Sterben. Bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Seine Erniedrigung findet den qualvollen Höhepunkt im Sterben. In seinen letzten Tagen auf der Erde wird er von Judas, einem der Zwölfen, für Geld verraten. Der Freund, mit dem ich das Brot brach, hat seine Verse gegen mich erhoben. Alle seine Jünger verlassen ihn im Garten Gethsemane und laufen furchtsam fort. Petrus, der ihm die Treue geschworen hat, er verleugnet ihn. Und Christus hört es und blickt auf ihn. Wie musste seine Seele schmerzen? Und dann wurde er gefangen genommen und gebunden. Er wurde mit Hilfe falscher Zeugenaussagen verhört und in die Hände von den Römern überliefert. Dort wurde er geschlagen und grausam gegeißelt, dass sein Rücken voller Furchen war und blutete. Eine geflochtene Dornenkrone stach in seinen Kopf und er sollte sein Kreuz auf den Hügel Golgatha tragen, vor den Augen der Menge. Dann wurde er gekreuzigt, eine der qualvollsten Todespraktiken. Da kein lebenswichtiges Organ verletzt wird, hängten die Gekreuzigten oft Stunden, manchmal Tage am Kreuz, bis sie verbluteten oder erstickten. Eine der grausamsten und schmerzvollsten Art und Weisen, wie man jemanden zu Tode bringen kann. Doch der Kreuzestod war nicht nur extrem schmerzhaft. Die Bibel beschreibt, wie beschämend und erniedrigend dieser Tod auch bewusst gestaltet wurde. Jesus wurde damit zu den niedrigsten Verbrechern gezählt. Tatsächlich durften römische Bürger nicht gekreuzigt werden, weil es solch eine Demütigung war. Selbst die römischen Bürger, die das schlimmste Unrecht verursacht hätten, durften nicht gekreuzigt werden, aufgrund der Schande, die bei der Kreuzigung dargestellt wurde. Aber Jesus, er wurde gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Und als Begründung wurde ihm vor dem Hohen Rat vorgeworfen, er habe das zeremonielle Gesetz gebrochen, da er den Tempel missachtete und sich selbst zu Gott mache. Und vor den Römern wurde ihm vorgeworfen, er würde das zivile Gesetz brechen, da er ein Aufrührer sei und gegen den Kaiser lehre und sich selbst zum König mache. Und er wurde also wie einer verurteilt, der das ganze moralische Gesetz bricht, indem er ein Gotteslästerer ist und die Herrschaft Gottes noch die menschliche Obrigkeit ehrt. Und zur Beschämung gehört auch, dass er vor und während der Kreuzigung bewusst gelästert und verspottet wurde. In einem Maß, das wir uns nicht vorstellen können. Die Menschen spuckten ihn an und machten sich lustig über ihn und spielten Glücksspiele um seine Kleidung, während er entblößt, nackt am Kreuz hing. Die Menschen verspotteten sein prophetisches Amt, indem sie ihnen die Augen verbanden und ihn schlugen und sagen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Und sie verspotteten sein königliches Amt, indem sie ihm eine Dornenkrone aufsetzten, einen Purpurmantel umhängten und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie verspotteten sein priesterliches Amt, als sie ihm am Kreuz zynisch zuriefen, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. All sein Mittleramt, all seine Ämter wurden verspottet in diesem Moment der größten Erniedrigung. Doch weder die körperlichen Schmerzen noch die Beschämung der Menschen waren das Erniedrigendste an Christi Sterben. Jesus Christus nahm den Zorn Gottes auf sich. Christus, er starb am Kreuz nicht aus Willkür. Der Tod am Kreuz war das Zeichen dafür, dass Christus zum Fluch für uns wurde. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Durch die Kreuzigung soll angezeigt werden, das ist nicht der Gerichtshof der Römer. Das ist der Gerichtshof Gottes. Jesus ist für uns zur Sünde und zum Fluch gerechnet worden. Christus starb nicht durch Krankheit oder einen Unfall oder Altersschwäche. Er starb auch nicht als ein Opfer von Ungerechtigkeit oder Widerstand. Er starb nicht als Märtyrer für eine große, gute Sache. Er starb als ein Opfer für Sünden und als Stellvertreter von Sündern. Das beinhaltete, dass er in den Augen Gottes wie der schlimmste Verbrecher gewertet wurde. Dass er hingerichtet wurde in dem Gerichtssaal Gottes als den schlimmsten Fluch. Als den, der den niedrigsten Platz einnimmt, der die größte Schuld schuldet. Er nahm den heiligen, gerechten Zorn Gottes über Sünder auf sich, den Fluch Gottes und all seinen Hass auf Sünde. Er erlebte, was es heißt, dass Gott die Sünde hasst. Christus erlebte, was es heißt, wie Gott sich in Abscheu abkehrt von aller Sünde. Der englische Prediger Samuel Horsley, er schreibt, das Wort Zorn ist der bekannte biblische Ausdruck für jede Äußerung des Missfallens Gottes über die Sünde. Christus trug unsere Sünden, obwohl er in sich selbst vollkommen heilig war. Der Zorn Gottes wirkte auf seine Seele ein und erfüllte sie mit Unruhe, schwerem Entsetzen, Schwermut und übergroßem Leid und stürzte ihn in einen Todeskampf, bis er große Blutstropfen schwitzte und schließlich verfinsterte er allen Trost und schmolz gleichsam in sich zusammen. Das war ein geistlicher Tod, wie ihn eine heilige Seele erleiden konnte. Nun konnte der Zorn Gottes rechtmäßig auf Christus fallen. Jemand, der vollkommen unschuldig war, dadurch, dass er ein Bürge war für Sünder. In seelischer Qual ruft Jesus aus am Kreuz. Wir haben es im Psalm 22 gelesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine Erniedrigung. Er, der niemals die Gemeinschaft Gottes misste. Er erlebt, was es heißt, dass Gott zornig ist auf Sünder. Er wurde zur Sünde und zum Fluch. Er trug den Zorn Gottes. Und es wurde stockfinster mitten am Tag. Die Erde bebte, und das ist nur ein kleiner Hinweis auf die Finsternis und das Beben, das Christus erfuhr, als der Zorn Gottes ihn traf an unserer Stadt. Christus starb. Christus starb. Was für eine Erniedrigung. Christus, der doch das Leben in sich selbst hat, der Fürst des Lebens, er musste sterben. Und zuletzt erniedrigte sich Christus auch, indem er begraben wurde und sich eine Zeit lang unter der Gewalt des Todes begab. Er wurde in ein Grab gelegt, sein Körper war tatsächlich tot. Bis zum dritten Tag begab Jesus sich unter die Gewalt des Todes, weil der Tod der Lohn der Sünde ist. Und so musste er sterben. Und diese Zeit im Grab und unter der Gewalt des Todes bezeugt, dass er wirklich gestorben ist. Sein Leichnam lag eingehüllt in einer Gruft, seine Seele wartete im Totenreich. So wie er dem Verbrecher sagte, siehe, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Christus starb, doch nur eine Zeit lang blieb er unter der Macht des Todes. Denn Jesus hat den Preis der Sünde vollkommen bezahlt. Den Zorn Gottes als Stellvertreter, der seinen vollkommen besänftigt. Er konnte rufen, es ist vollbracht. Er erniedrigte sich bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und es ist heilsam für uns und nützlich, über die Erniedrigung Christi nachzudenken. Denn er tat es für uns, für seine Erwählten, für seine Gemeinde. Für alle Gläubigen. Und drei Dinge soll es bei uns hervorrufen. Zum einen Dankbarkeit. Oh, wenn wir über die Erniedrigung Christi nachdenken, muss und soll es uns mit tiefster Dankbarkeit und Staunen versetzen. Über die Liebe Christi, dass er all das tat. Freiwillig, bewusst, aus Liebe. Er ist nicht in etwas hineingeraten, was er nicht mehr aufhalten konnte. Jeden einzelnen Schritt hat er bewusst getan. Jeden Schritt hinab, noch tiefer in Niedrigkeit, noch tiefer in Niedrigkeit, noch tiefer hinab in alle Beschämung und Entehrung bis hin zum Tragen des Zornes Gottes. Er tat es für die Seinen aus Liebe. Er wurde arm, damit wir in ihm reich würden. Und dann soll es in uns eine Glaubenskraft wecken. Wenn wir sehen, wie Christus sich erniedrigt hat für uns, wie muss es uns anspornen, den Versuchungen zur Sünde zu widerstehen, für die er gelitten hat. Und nicht zu verzagen und nicht mutlos zu werden in den Bedrängnissen und Schwierigkeiten dieser Tage. Wenn wir Elend dieses Lebens erleben, oh, schau auf Christus, wie er bereit war, sich zu erniedrigen. Und dennoch gehorsam blieb. Und dennoch sich ganz dem Vater anvertraute. Und eine dritte Anwendung. Fasse demütige Leidensbereitschaft. Sei bereit, dich selbst zu erniedrigen. Ja, das ist gefordert von uns Christen. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du an seine Sühnung glaubst, dass er dir deine Sünden vergeben hat, eben dadurch, dass er sich erniedrigte und am Kreuz starb für dich. Wenn du das glaubst, dann hast du kein Recht, dich zu erheben. Du hast keine Grundlage für Stolz. Sondern Paulus sagt, habt diese Gesinnung unter euch, die auch in Christus war, der aus Liebe zu den Seinen sich selbst erniedrigte, zu nichts machte, Knechtsgestalt annahm. Haben wir solch eine Gesinnung? Und wie ist es mit Leiden? Bist du bereit zu leiden? Nicht nur bereit, standhaft zu glauben, trotz Leid, sondern bist du bereit zu leiden, wenn es der Sache Christi dient? Petrus schreibt, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Wappne dich zu leiden. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Es ist uns Christen verheißen. Das ist der Weg dem Lamme nach. Nicht, dass, weil er erniedrigt wurde, wir in allem Erfolg und Reichtum und Glück haben in dieser Welt. Nein, wir sollen bereit sein, uns die Schmach Christi zu tragen in dieser Welt. Aber wir haben einen, der glorreich hervorgegangen ist, der uns hält, der versucht wurde und Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, an den wir uns wenden können, wenn wir gedrückt werden von unseren Sünden, wenn wir versucht werden von dem Teufel, wenn wir gehasst werden von dieser Welt, der sagen kann, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen, aber seid ohne Furcht. Lasst uns ihm folgen, im Vertrauen, bereit sein, in derselben Gesinnung, nicht auf unser Ego, auf unsere Bequemlichkeit, auf unser Gut zu achten, sondern bereit sein, uns zum Wohle der Geschwister zu erniedrigen und zur Ehre Christi zu leiden, wenn es seiner Sache dient. Dazu helfe uns Gott. Amen.